So klingt das Tomorrowland, zumindest in der Version des John Scofield Band. Der Wecker zu früh, die Straßen und Bahnen zu voll, die Kolleginnen oder Kunden miesepetrig. Falls sich für Sie diese Tätigkeit namens Arbeit mehr nach müssen anfühlt, denn nach wollen, dann machen wir Ihnen heute ein unschlagbares Angebot. Dichten Sie mit uns. Bringen Sie Poesie in diesen schnöden Verkauf Ihrer Arbeitskraft. Wann, wenn nicht heute? Denn heute ist der Tag der Poesie am Arbeitsplatz. Er wird jedes Jahr am zweiten Dienstag im Januar gefeiert. Und die Idee dahinter ist, Kreativität in die Routine bringen. Wir werden jetzt alle zu Do-it-yourself-Poetinnen und Poeten. Und wie man das am besten angeht, darüber kann ich jetzt mit der Schriftstellerin Doris Anselm sprechen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Gucke ich mir mal hier so mein Arbeitsumfeld an. Auslegware, höhenverstellbare Arbeitstische, eine Menge Monitore, keinerlei natürliche Oberflächen. Also das Studio hier ist technisch tipptopp. Aber um mit Udo Lindenberg zu sprechen, wenig inspirabel, auch nicht unbedingt besonders sinnlich. Lassen sich trotzdem dichterische Funken schlagen aus so einem Setting?
Na klar. Ja? Ich finde, es gibt gar keine unpoetischen Räume oder so. Also wenn ich mich so erinnere, ich finde, Arbeitsplätze sind ja oft eigentlich interessant sprachlich. Ja, Lyrik ist ja, Gedichte sind ja auch was, wo man mal so hinterfragen kann, wie reden wir eigentlich miteinander und wie klingt das? Und zum Beispiel Fachsprachen finde ich hochinteressant. Zum Beispiel habe ich früher, ich habe ja auch in Redaktionen gearbeitet, habe ich irgendwann mitgekriegt, es gibt da so Wortneuschöpfungen. Ja. Zum Beispiel gibt es ja nicht nur Sitzungen, ja, es gibt ja auch Stehungen.
Genau.
Genau, wenn man so nur ganz wenig Zeit hat und dann stellt man sich zusammen. Und ich finde, das ist einfach schon mal ein total, eigentlich ist es ein poetisches Wort, ja. Und das hat sich irgendjemand mal ausgedacht. Es gibt überhaupt keine Autorschaft für dieses Wort. Also sowas sich anzugucken am eigenen Arbeitsplatz, was haben wir eigentlich für seltsame Fachbegriffe, finde ich oft schon einen total witzigen, guten Einstieg für ein Gedicht.
Das wäre vielleicht schon mal ein produktiver Zugang für die eine oder den anderen, die uns zuhören. Wie gehen Sie selbst denn beim Schreiben vor? Sind Sie da so ganz diszipliniert im Schreibstübchen mit festen Arbeitszeiten, so wie Thomas Mann? Oder fallen Ihnen tolle Ideen eher zufällig zu, wenn Sie vielleicht gar nicht nach ihnen suchen?
Also ich glaube, Ideen wollen immer gerne frei sein und kommen, wann sie so möchten. Aber es gibt irgendwann einen Punkt, an dem man sich schon mal hinsetzen muss und dem Ganzen die volle Konzentration widmen muss. Also ich kann nicht komplett irgendwie nebenbei dichten.
Okay, Sie können nicht nebenbei dichten. Dann hören wir uns mal an, was Mark Twain zu sagen hatte über das Schreiben. Vielleicht ist das ja ein produktiver Weg.
Oh, Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Der amerikanische Autor Mark Twain.
Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen.
Bums, klingt ja nachvollziehbar, aber wie schwierig ist das, diese falschen Freunde, so halbseidene Begriffe, ja, welche, die einem vielleicht nicht mögen, auch zu detektieren und rauszubürsten?
Also ich meine, alles, was Mark Twain so, Entschuldigung, was Mark Twain so sagt, ist ja oft mit Humor zu nehmen, in dem Fall auch. Ich würde sagen, wenn man das Gefühl hat, ein Wort ist ganz furchtbar falsch, dann ist gerade beim Gedicht ist das Wort eigentlich oft interessant. Vielleicht will das Wort dann nur größer rauskommen oder so. Mhm. Also es gibt auch andere Aussagen dazu, die sagen, man sollte beim ersten Versuch, wenn man irgendwas schreibt, überhaupt nicht auf das Gefühl von richtig oder falsch hören, sondern nur auf das Gefühl von Intensität. Also dass man irgendwie eine Emotion spürt, vielleicht wenn man das schreibt, auch wenn das Wort was auslöst wie Scham oder irgendwie ein Ärger oder so. Oder man denkt, das ist ja das unpoetischste Wort, was ich jemals gehört habe. Genau dann gibt es vielleicht eigentlich was da dran, womit man weitermachen kann. Also ich glaube, Schreiben hat ganz viel eigentlich mit so einem Mut zu tun, sich diesen Gefühlen auszusetzen.
Also würden Sie Mark Twain widersprechen und sagen, doch, holt mal die sich falsch anfühlenden Wörter wieder rein?
Ich würde sagen, das ist eine nicht ganz ernst gemeinte Aussage von ihm. Natürlich ist Streichen auf jeden Fall ein Prozess beim Schreiben, dass man auch was wegstreicht oder weglässt. Und gerade beim Dichten geht es ja sehr um Kürze und jede Silbe zählt. Aber so ganz mit diesem Gedanken an richtig oder falsch da schon reinzugehen, ich glaube, das blockiert einen doch eher, oder?
Ja, stimmt. Das kann sein, wenn man da gleich schon so versucht zu strahlen, statt sich erstmal anzugucken, was überhaupt da ist. Jetzt sind Sie ja eher dem erzählenden Schreiben verpflichtet? Ich glaube, Sie würden sich selbst nicht als Lyrikerin bezeichnen, oder vielleicht doch?
Nicht so richtig. Also ich habe auf jeden Fall wesentlich mehr Prosa veröffentlicht als Lyrik. Und ja, ich habe eigentlich angefangen mit dem Gedichteschreiben, also mit dem Gedichteschreiben als Erwachsene wieder, so ein bisschen als Sprachgymnastik. Oder ich habe gedacht, ja, ich könnte meine Sprache ein bisschen schärfen und das könnte vielleicht auch nützlich sein dafür, wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe oder einen Roman, dass es einfach alles ein bisschen mehr funkelt oder dass ich es mal ein bisschen genauer nehme mit einzelnen Wörtern und Silben und auch Klängen oder dem Rhythmus von einem Satz. Und das war eigentlich so meine Einstiegsdroge ins Gedichteschreiben.
Mhm. Was kann denn Lyrik, was Erzählungen nicht können? Sie haben es ja jetzt sozusagen andersrum beschrieben, Lyrik als Dehnübung vor dem erzählerischen Schreiben. Aber was kann nur Lyrik?
Was kann nur Lyrik? Ich glaube, mit ganz kurzen, wenigen Mitteln die Welt so ein bisschen auf den Kopf stellen. Also für mich ist ein Roman oder so, ist sowas wie ein Ölgemälde und Lyrik wäre dann sowas wie eine ganz kleine, kurze, schnelle Bleistiftzeichnung, wo man irgendwie mit ganz wenigen Strichen plötzlich doch, wow, eine ganze Szene vor sich sieht. Und was Lyrik eben auch kann, ist so, ja, Sprache hinterfragen, wie ich eben schon sagte, mit Fachsprachen zum Beispiel, dass man sich irgendwie bewusst wird, dass vieles, was wir so alltäglich benutzen und für ganz normal halten, sprachlich eigentlich total seltsam ist.
Wie verhalten sich Lyrik und Reime zueinander? Das ist ja vielleicht so ein bisschen, ja, überholt, dass Lyrik nur ist, was sich am Ende reimt, oder ist der Reim doch, also bringt er was mit sich, was sie produktiv finden?
Also ich würde auch sagen, Lyrik muss sich natürlich überhaupt nicht reimen. Ich finde aber, also gerade in Deutschland gab es immer viel Kritik am Reimen, so besonders seit nach der Nazi-Zeit irgendwie, dass Reime eigentlich überhaupt nicht mehr gehen würden. Ja, dieser Spruch von Paul Celan, man kann nach Auschwitz kein Gedicht schreiben oder sowas. Und dass Reime auch eine falsche Harmonie herstellen, also Sachen in eine Harmonie bringen, die da eigentlich nicht sein sollen. Was ich aber finde, was eigentlich immer noch toll ist, der Reim ist ja eigentlich eine Memotechnik, ja, also eine Gedächtnistechnik aus einer Kultur, wo Schrift vielleicht noch gar nicht so verbreitet war. Also man kann sich eine Geschichte einfach besser merken und die besser weitererzählen, wenn die mit Reimen arbeitet, weil man dann irgendwie so ein Gefühl hat, was als nächstes kommt und wie es nochmal weiterging. Und alleine das finde ich schon, das finde ich toll und dadurch finde ich es auch interessant, dass man wirklich auch im Kopf reimen kann, wenn es nicht zu lang wird. Man braucht gar nicht unbedingt Papier dafür.
Jetzt haben wir schon ein paar Tipps für blutige Anfänger bekommen von Ihnen. Gibt es weitere, wenn wir uns jetzt hinsetzen, um eigene Verse zu schmieden?
Ich glaube, Humor ist für den Einstieg ganz gut, sich selber nicht allzu ernst zu nehmen. Man muss nicht gleich einen Shakespeare-Sonett schreiben. Man muss sich auch nicht gleich an die düstersten und schrecklichsten Dinge im Dasein oder im eigenen Gefühlsleben wagen. Man kann einfach erstmal gucken, irgendeine Alltagssache, die einem auffällt, mal ein bisschen anzuschrägen und von der Seite anzugucken. Also ich glaube, erstmal die Ansprüche ein bisschen zu entspannen, das ist immer eine gute Idee, nicht nur beim Lyrikschreiben.
Dinge anschrägen gefällt mir auch sehr gut, habe ich mir gleich aufgeschrieben. Jetzt ist ja verabredet, dass Sie uns das sozusagen, Sie sprachen von Sprachgymnastik eben, dass Sie uns das mal vorturnen, dass ich Ihnen einen Begriff geben darf und Sie uns binnen einer Stunde ein Gedicht drumherum bauen. Die Idee in der Redaktion war, dass das ein Limerick sein könnte. Ich weiß nicht, fühlen Sie sich damit wohl oder sagen Sie, nee, ich bin nicht mehr fünfte Klasse?
Doch, ich liebe Limericks.
Okay.
Also ich, ich habe mit dem Limerick eine ganz eigene Verbindung. Erzähle ich auch gerne.
Okay, das machen wir dann in Teil 2 unseres Gespräches. Wenn Sie Ihr Gedicht präsentieren, bleiben wir also beim Limerick. Und der Begriff, den ich mir ausgedacht habe, ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig. Ich ziehe ihn sofort zurück, wenn Sie sagen, funktioniert nicht. Ich dachte gestern so beim Vorbereiten dieser Sendung, als mein Hund sich so über meine Füße gelegt hat, Welsh Terrier. Das würde ich Ihnen gerne zuspielen. Ein Limerick über einen Welsh Terrier.
Welsh Terrier.
Ja.
Das ist interessant. Also das ängstigt mich jetzt gar nicht als Wort.
Okay.
Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung von Hunden. Also da bitte nicht zu viel erwarten. Aber ich probiere es mal mit diesem Wort, was zu machen. Ja.
Okay, soll ich Ihnen Plan B-Wort auch schon zuspielen? Da dachte ich jetzt eingangs bei unserem Gespräch, als Sie sagten, Fachsprache eignet sich. Korrespondentin wäre ja natürlich auch schön.
Oh, Korrespondentin finde ich natürlich schön, weil ich ja auch von Haus aus oder ausgebildet Radio.
Da ist sie wieder weg, die Doris Anselm. Also ich hoffe, Sie hören mich noch und dürfen sich aussuchen, ob es nun der Welsh Terrier oder die Korrespondentin sein soll. Doris Anselm macht sich an die Arbeit und Sie, die Sie zuhören, hoffentlich auch hinreichend motiviert durch dieses Gespräch. Also dichten Sie ein paar Zeilen am Arbeitsplatz vielleicht, alleine oder mit dem Kollegium und lassen Sie uns dann, das ist natürlich zwingend, Ihre Werke zukommen. Die Versform des Limericks findet Doris Anselm gut, aber wir würden auch Sonette nehmen, Balladen oder aufgelöste Formen, wie auch immer Sie möchten. Diese Gedichte, die können sich mit Ihrer Arbeit befassen, müssen es aber überhaupt nicht. Und wenn die denn fertig sind, sprechen Sie die uns bitte auf unseren AB unter 030 30 20 00 40 oder mailen Sie uns Ihr Werk in Textform an aktion@radio3.de. Wir sprechen es dann ein, senden Ihre Gedichte dann auch in der Nachmittagssendung, aber mal sehen, wenn Sie rasch genug sind, vielleicht auch heute früh noch das eine oder andere. Und dafür, dass Sie sich aus der Deckung wagen mit Ihren Werken, hätten wir hier ein paar wunderbare Preise für Sie. Wir suchen nämlich strikt subjektiv die drei schönsten Gedichte aus und schenken den Verfassern und Verfasserinnen jeweils zwei Freikarten für die schöne Lesung am 9. März mit Daniel Kehlmann im großen Sendesaal. Es bedarf keiner hellseherischen Kraft, um schon jetzt sagen zu können, das wird ein toller Abend. Ich gebe Ihnen nochmal die Nummer durch, 030 30 20 00 40 oder aber, wenn Sie uns Ihr Gedicht schriftlich zulassen kommen wollen, bitte an aktion@radio3.de.